Das ist Körperkontakt. Ein Podcast über Sex und Sexualität. Ich bin Medea und in dieser Folge rede ich mit Jessica über Sextoys. Ich habe mir schon recht früh gedacht, dass ich mal eine Folge über Sextoys machen will. Für mich wird das Thema Masturbation oder auch Solosex immer noch sehr binär und männlich zentriert besprochen. Mit männlich zentriert meine ich, dass bei männlich gelesenen Personen Masturbation viel mehr normalisiert ist als bei weiblich gelesenen Personen. Ich finde aber auch, dass sich das schon recht geändert hat. In meiner Schulzeit haben Kinder noch laut über das Wichsen geredet und unter meinen KollegInnen war das eher ein grusiges Thema gewesen. Durch die Emanzipation von weiblicher Sexualität hat sich das Gespräch über Solosex sehr geändert. Aber leider bleibt es, wie vieles in der Gesellschaft, recht binär. Das sieht man auch bei den Sextoys. Besonders wenn man anschaut, wie diese Produkte vermarktet und beschrieben werden. Auf der bekanntesten Seite wie Amorana und Amorelli werden zum Beispiel alle Produkte in männlich und weiblich eingeteilt. Ein Unternehmen, das das anders macht und mit dem ein Zeichen setzt, ist Untamed Love. Untamed Love ist der erste sexpositiv und queer-feministische Sexshop in der Schweiz. Sie haben in ihrem Angebot nicht nur Sextoys, sondern auch Workshops, Toypartys und vieles mehr. In dieser Folge habe ich mit Jessica geredet. Jessica ist Gründungsmitglied und Creatrix von Untamed Love und hat mich für das Interview zu sich auf Zürich eingeladen.
Meine Einstiegsfrage ist immer, was kommt dir als erstes Sinn, wenn du an Sex denkst?
Ja, hey, das ist, glaube ich, mega situationsabhängig. Und genau, da ich mit Sex beruflich zu tun habe, kommt mir, glaube ich, schon auch recht oft dann einfach so arbeiten zuerst im Sinn.
Bevor wir anfangen, noch schnell eine kleine Begriffserklärung. Und zwar reden wir in dieser Folge von verschiedenen Geschlechtsidentitäten und unter anderem von Cis. Cis ist das Gegenstück zu Trans. Cis wird gebraucht, um auszudrücken, dass eine Person das Geschlecht hat, das ihr bei Geburt aufgrund von Genitalien ist zugewiesen wurde. Ich fühle mich zum Beispiel als Frau und mir ist bei Geburt auch das weibliche Geschlecht zugewiesen worden. Darum stimmt für mich der Begriff Cis-Frau. So, jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spass beim Zuhören.
Wie hat sich deine Sexualität entwickelt oder verändert über dein Leben hinweg?
Ja, ich würde sagen, von meinem sehr viel heteronormativeren Verständnis zu einem sehr viel queereren Verständnis. Vermutlich hauptsächlich, ja. Also ich habe mich früher als Frau identifiziert, also jetzt identifiziere ich mich als nicht-binäre Person, aber ich habe mich viele Jahre von meinem Leben als Frau identifiziert und als Jugendliche oder so in meinem Aufwachsen auch gemeint, ich bin heterosexuell. Ja, genau, einfach so in dieser... Also ich habe zum Beispiel so wie gewusst, dass man auch lesbisch sein kann, aber so bisexuell, keine Ahnung, über das habe ich nicht gewusst oder weniger oder später oder so. Und einfach so mit dem Ausschlussverfahren, dass ich ja auch männerlässig finde, kann ich wie nicht lesbisch sein, aber das hätte ich auch irgendwie umgekehrt, also Ausschlussverfahren hätte ich auch umgekehrt können machen, das habe ich nicht gemacht. Aufgrund von dieser halt so Überdominanz von Heterosexualität in der Gesellschaft. Und dann, also mein erster Kuss zum Beispiel war mit einem Mann, mein zweiter Kuss war mit einer Frau. Und ich würde sagen, ich habe eigentlich recht von Anfang an Sexualität mit, ja, Männer und Frauen sind das damals gewesen, ausgelebt. Aber ich habe so den queeren Teil wie mega so ein bisschen ausblendet oder abgespielt oder wie auch immer man dem will sagen. Und ja, dann würde ich sagen, so in meinen 20er vor allem mehr so ein Awakening über den bisexuelle, pansexuelle, lesbische, wie immer Teil noch gekommen. Und also meine Geschichte, wenn ich Beziehungen lebe, das hat eigentlich auch schon recht früh angefangen, also schon seit auch mit 19, 20 oder so habe ich angefangen nicht mehr oder nicht, also ja, nicht monogame Beziehungen leben und das hat sich auch dann, also das hat wie so angefangen quasi als so die klassische offene Beziehung, also ich bin wie mit jemandem zusammen als Hauptbeziehung und man darf so mit anderen Sex haben, aber sich nicht verlieben, so ein bisschen das Mindset dann zu Polyamorie, denn eine Zeit lang habe ich sehr stark mit Polyamorie identifiziert, bis hin zu, also jetzt ist der Begriff von mir wie am nächsten, ist wie Beziehungsanarchie. mit über 30 schon ist dann wie immer mehr so das Thema mit Gender Identity gekommen und dann schlussendlich so wie das Outing so als nicht-binäre Person, was ich glaube insofern auch auf meine Sexualität einen Einfluss gehabt hat, dass es halt einfach wie noch mehr die Kategorien oder die Kästchen aufgebrochen hat von Mann und Frau und was bedeutet Sex, was bedeutet Beziehung oder auch so das die klassische Skriptabfolge von Sex, dass man sich zuerst irgendwie küsst und dann fängt man an rumfummeln und dann whatever, einfach Oralsex und dann hat man vielleicht irgendwie penetrativen Sex oder so. Auch so diese Sachen für mich wie, also eben wenn ich sage, queerer geworden sind, das ist für mich auch eine Art von Queerness, nicht mehr diesen Muster zu folgen so, oder diesen Abläufen.
Jessica hat vorhin den Begriff Beziehungsanarchie gebraucht. Ich finde das Konzept recht cool und möchte es euch darum schnell erklären. Beziehungsanarchie beschreibt eine Art, zu lieben und Beziehungen zu führen. Dabei werden insbesondere romantische, aber auch alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen auf der Basis von individuellen Wünschen geführt, anstatt sich an gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen zu orientieren. Außerdem werden zwischenmenschliche Beziehungen bei Beziehungsanarchie nicht in feststehende Kategorien wie z.B. Freundinnenschaften und romantische Beziehungen eingeteilt. Das hat zusammengefasst, dass Beziehungen sehr viel freier und außerhalb von Kategorien gedacht werden. Ich finde das ein cooles Konzept zum Beziehungen anschauen und darum wollte ich euch das hier mitgeben.
Und was hat dann dein Unternehmen für einen, oder dein Job für einen Einfluss gehabt?
Hey, ja, ich glaube, das hat gewisse Auseinandersetzungen sicher wie so intensiviert oder konzentriert, ja. Also wenn man halt auch wie beruflich dort in Auseinandersetzungen geht oder irgendwie whatever. Keine Ahnung, ich habe Sachen gelesen, die ich sonst vielleicht nicht oder nicht in diesem Tempo gelesen hätte oder so, als Beispiel. Und dann natürlich auch Kooperationen und Zusammenarbeiten mit anderen Leuten, mit ja, zum Beispiel sexpositive Filmfestivals oder Workshop-Kooperationen, wenn ich Workshops leite mit anderen Leuten, BodyworkerInnen, wie auch immer, wo ja, mir immer auch wieder noch einen neuen Blick gegeben haben und eine neue Sicht auf etwas eröffnet haben.
Mhm. Also sehr viel Einfluss von außen, wo du wie, aber auch selber hast geholt irgendwie. Also wie das dir
ja, aktiv voll. Ist. Und also ich bin schon, bevor ich selber quasi einen Sexjob gehabt, auch aktiv in der sexpositiven Szene oder an Workshop gegangen oder auch irgendwann anfangen Workshops zu leiten und so. Eben durch das aber sozusagen wie hauptberuflich machen, ist das natürlich wie einfach nochmal ein intensiverer Kontakt zu dieser ganzen Community oder also auch Leute, die ich enger kenne oder die sich Beziehungen ergeben haben in welcher Form auch immer, also auch sexuelle Beziehungen oder romantische Beziehungen oder berufliche Beziehungen oder eben ich seit ich den Job habe, gehe ich in dem Sinne auch an viel mehr Events. Gehe irgendwie an 5 sexpositive Filmfestivals pro Jahr in der ganzen Schweiz. Was ich jetzt vorher als Privatperson nicht unbedingt gemacht habe. Ja, also der Job hat meine eigene sexuelle Entwicklung. Also es klingt wie so, als sonst hätte ich mich natürlich auch irgendwie entwickelt. Aber ja, es, das ist vielleicht schon einmal so ein Momentum, ja, wo das wie noch so beschleunigt oder verstärkt oder so.
Ja.
Ja.
Wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
Hey, also ich glaube, mich haben eh schon immer mega fest Menschen und Beziehungen zwischen Menschen interessiert. Oder auch ja, Communities, Familien, wie auch immer. An Orten, wo Care stattfindet. Ja, auch Orte, wo Sex stattfindet. Ich habe ursprünglich mal, also mein erstes Studium, das ich gemacht habe, war Ethnologie. Dort habe ich auch zum Beispiel über Familie, queere Familie und solche Sachen forscht, mich vertieft. Und dann habe ich sehr lange in der sozialen Arbeit geschafft, vor allem mit Jugendlichen. Dort auch anfangen, so sexualpädagogisch auch arbeiten und dann eben gleichzeitig wie so im privaten Bereich sozusagen einfach auch immer mehr so aktiv werden, queer und sexpositive Community. Und dann, ja, es ist ursprünglich einfach so mal so ein bisschen eine Witzidee gewesen, wie das ja noch oft ist. Damals, in meinem damaligen Polykühl, kann man dazu noch sagen. weil wir einfach, also wir haben einfach irgendwie Sextoilette kaufen und uns so ein bisschen aufgeregt, dass alle die Sexshops, die es gibt in der Schweiz, mir eigentlich ein bisschen doof finden und eigentlich auch so wie gar nicht denen uns das Geld geben. Und es sind wie so gewesen, ah, das könnte man einfach so viel besser machen. Und ja, ich habe auch schon so zwei, drei Vorbilder kennengelernt, zum Beispiel Fakia, Sexshop aus Hamburg. Und ja, dann ist die Idee wie halt einfach so geblieben, so, hey, ja, das könnte man einfach wirklich machen. Ja, und dann ich und eine andere Person zusammen, dann haben wir das ja einfach umgesetzt und es ist auch alles ein bisschen wild gewesen und so. Und ja, eben, ich war vorher in der sozialen Arbeit tätig gewesen, wo ja nicht irgendwie gewinnorientiert funktioniert und dann plötzlich irgendwie so ein Unternehmen zu haben im Bereich Detailhandel und ja, voll, also es sind mega viele Herausforderungen gewesen und auch alles ein bisschen viele Absurditäten und so. Oder auch jetzt noch, der Job bietet tatsächlich Potenzial für viele Absurditäten, das ist auch etwas, was ich fast ein bisschen am lustigsten daran finde. Ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also irgendwie auch noch lustig, der Sprung vom Sozialen, wo ja meistens wie nicht so durch kapitalistische Strukturen geprägt ist und dann wie zu vollkapitalistischen Konzepten eigentlich, oder?
Ja, voll. Also ich meine, ich sehe mein Unternehmen, also ja, es muss existieren in der kapitalistischen Welt, aber ich würde sagen, es ist relativ ein unkapitalistisches Unternehmen, also im Sinne von, dass so irgendwie möglichst viel Gewinn erzielen, so voll nicht unser Ziel ist. Und wir geben auf verschiedene Art immer wieder auch Gewinn, wo wir machen, in Community zurück, also wenn wir so Mitglied sind bei Community-Organisationen oder eben Veranstaltungen sponsoren und so weiter. Oder eben zum Beispiel auch bei unseren Workshops haben wir halt so Preisskala. Also ja, es gibt wie drei Preise quasi, den Normalpreis, wo wir, den müssen wir eigentlich rein, dass wir rauskommen. Und dann gibt es halt so den Preis, der günstiger ist für Leute, die halt geringe finanzielle Mittel haben. Und dann gibt es wie noch einen Preis, der höher ist, Solidaritätspreis. Wenn jemand viel finanzielle Mittel hat, kann man den kaufen, um eben unterstützen, dass wir auch den kleineren Preis können anbieten können. Mhm. Ja, aber die Frage, wieso das existieren in dieser kapitalistischen Welt und gleichzeitig so andere Ideale zu haben, das sind so Fragen, die uns schon täglich auch mega umtreiben, eben bei den Entscheidungen auch. Welche Produkte nehmen wir auf oder wie teuer machen wir unsere Produkte? Mhm. Ja, voll.
Mhm. Also ihr habt ja nicht nur eure Produkte, ihr bietet ja auch noch mega viel anderes an. Auch eure Workshops und Textoy-Partys.
Und, genau, ja. Und dort sind das natürlich auch Fragen, eben, was haben wir für ein Preissystem? Eben das, was wir jetzt haben, wo wir auch ein Stück weit auch dann auf die Solidarität der Leute angewiesen sind. Das, weil wenn halt dann zu viele Leute quasi den günstigsten Preis kaufen, dann ist es für uns halt wie ein Minusgeschäft. Mhm. Und wir sind wie so darauf angewiesen, dass es auch Leute gibt, die halt wirklich so sagen, ah ja, ich kann das zahlen, ich zahle den teureren Preis, dass wir wie rauskommen. Und halt so wie das Risiko auch einzugehen oder ja, solche Sachen.
Was habt ihr denn alles noch im Angebot?
Verschiedene Workshops und die Toy-Partys. Ja, also ich würde sagen, das haben wir so im Angebot. Also wir machen damit auch noch andere Sachen. Genau. Also man kann uns immer für spassige Kooperationen anfragen. Genau, also was wir auch noch ab und zu machen, was ich jetzt, glaube ich, wieder... Workshops, Toy-Partys, Speed-Dating machen wir neu noch. Und was wir auch noch machen, was für mich nicht in die Kategorie gehört, ist so, wir tun manchmal auf Partys Aktivitäten hosten oder eine Play-Area oder so etwas hosten. Genau, für das kann man uns auch buchen. Mhm. Ja, und das ist dann auch immer ja, quasi angepasst auf den Raum, was für eine Art von Party ist das und was ist dort so gewünscht und so. Mhm.
Ja. Sehr cool. Also kann man echt für sehr viel anfragen.
Man kann uns für sehr viel anfragen, genau.
Aber immer zuerst fragen.
Immer zuerst fragen ist der Richtige, genau. Ja, nein, aber das ist auch etwas, was mir mega Spass macht oder die Kooperationen, also eben, wir haben zum Beispiel mit verschiedenen Theaterproduktionen auch schon zusammen geschafft. Ja, also das macht mir auch immer so Spass, so halt, also zum Beispiel mit dem Schauspielhaus Zürich und dann hat es halt auch irgend so ein, ja, halt einfach so ein Crossover von zwei Institutionen, wo man vielleicht im ersten Augenblick nicht würde denken, so das alt ehrwürdige, bürgerliche Theater und ein Sexshop. Und das finde ich auch immer mega toll, einfach so überschneidige Kooperationen. Oder, also wir haben zum Beispiel auch schon mit einem Restaurant zusammen geschafft, wo wir so eine Kooperation gemacht haben mit einer Chili-Sauce und einem Chili-Vibrator und so. Und das, ja, das finde ich mega toll, halt einfach so, ja, oder vielleicht so das ganze Thema Sexualität, dass das nicht einfach so wie isoliert ist oder wie man sich eben vielleicht traditionellerweise auch den Sexshop so vorstellt, wo irgendwo so ein bisschen in der Seitengasse ist, so ein bisschen schmuddelig versteckt. Die Leute gehen so ein bisschen versteckt rein oder so. Sondern dass halt so wie der Sexshop auch plötzlich im Theater auftaucht oder im trendigen Restaurant oder so.
Mhm. Also ein bisschen ja, halt enttabuisieren irgendwie.
Genau, ja, voll. Mhm.
Wie werden deiner Meinung nach sexuelle allgemeine Gesellschaft angeschaut?
Hey, ich glaube, es gibt viele verschiedene Narrative. Ich glaube, eins, was ich würde sagen, ist so ein bisschen das alte Angestammte, was ich auch nach wie vor noch hartnäckig halte, ist das, ja, ist so ein bisschen ein negatives Narrativ, dass Sextoys so etwas sind, wo man, wo so ein bisschen für die Leute sind, die quasi ohne nicht richtig klar kommen. Also so Hilfsmittel, wo man nur braucht, wenn etwas mit einem irgendwie nicht stimmt. Also man hört wie oft so, eine Aussage, die ich oft höre, ist, dass Leute so zu mir sagen, ah, Sex, das, ja, das brauche ich nicht, bei mir ist alles in Ordnung. Und das ist ja dann im Umkehrschluss, heisst, das sagst du ja damit eigentlich, dass Leute, die Sex, das benutzen, irgendetwas nicht in Ordnung ist mit denen. Und dort schwingt so ein bisschen das ganze Narrativ mit von, es gibt irgendwie einen richtigen, guten und natürlichen Sex und es gibt andere Arten von Sex, die weniger gut und weniger richtig und weniger natürlich sind. Und genau, das würde ich sagen, ist so ein Narrativ, das sich nach wie vor hält. Und ein anderes, was ich finde, gibt es aber auch mittlerweile, wo ich aber würde sagen, sich ausschließlich auf die Sextoy-Nutzung von Cis-Frauen bezieht. Es ist so ein bisschen ein Empowerance-Narrativ und so, dass es auch cool ist, Sextoys zu haben und dass man auch so eben dazu steht, Sextoys zu haben oder eben vielleicht sogar irgendwie whatever, die auf dem Nachttisch rumladen und sogar vielleicht ein Foto postet, wo man die sieht und so und sich wie auch so empowered, also drüber so. Ich nehme so meine Lust in die eigene Hand. Ich bin emanzipiert über meine Lust und so weiter. Und das finde ich grundsätzlich sehr unterstützenswert. Unterstützenswertes Narrativ. Aber eben, was mich dort wirklich, was mir sehr auffällt, ist, wie fest das auf cis-weibliche Sexualität reduziert ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel cis-Männer anschauen, ist mir das Narrativ praktisch unbekannt. Also in Bezug auf Cis-Männer habe ich das Gefühl, ist viel mehr noch so, eben so das Shame-Narrativ oder es ist peinlich, es ist etwas falsch mit dir, wenn du das benutzt. Ja, wo dann so das Bild gezeichnet wird von einem, ja, wirklich so das Bild gezeichnet wird von einem Mann, der es wie nicht schafft, in Gänsefüßli irgendwie Sex zu haben mit Frauen. Das ist ein sehr heteronormatives Bild. Und darum halt dann so eben Sextoys, so Flashlight, Masturbatoren oder so benutzt. Und das ist so wie ein mega, also die Person, der Mann in dem Bild, das da gezeichnet wird, das wird nicht gezeichnet als eine empowernde Person, die seine Lust selber in die Hand nimmt. Obwohl man das genau auch so könnte zeichnen. Sondern eben eher zeichnet als irgendwie ein bisschen Loser oder so. Und dort dahinter stecken natürlich einfach auch wieder die krassen Bilder über Sexualität, über Männlichkeit und Weiblichkeit, die einfach wie nicht zu Tod zu kriegen sind und die einfach dahinter so eine Männlichkeit, so ein richtiger Mann, der hat quasi so viele Frauen ständig zur Verfügung, mit denen er Sex hat, dass er sicher nicht ein Sextoy braucht. Das ist natürlich ein mega problematisches Narrativ. Und ja, also ich fände das mega schön, wenn auch Cis-Männer könnten so wie das emanzipierte, das empowernde Narrativ in Bezug auf Sextoys oder allgemein ihre Sexualität, also es geht ja an, Sextoys sind wie etwas, an dem sich das manifestiert, aber dahinter steckt ja noch wie viel mehr. Aber ja, ich glaube, da kann man wirklich sagen, dass wie die Frauen in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie auch immer, aufgrund von einem sehr grossen Leidensdruck von der Unterdrückung von ihrem Körper und ihrer Sexualität halt viel Arbeit geleistet haben, eben emanzipatorische Arbeit geleistet haben. Und die Männer als Gesamtheit haben das einfach nicht gemacht. Und ich glaube, dass dort wie noch ganz, ganz viel Arbeit wie nötig wäre, um auch zu einer neuen, anderen Verständnis von einer cis-männlichen Sexualität zu kommen.
Und ich glaube, wenn ich jetzt mein Umfeld würde fragen, an welches Sex würdest du dir kaufen, dann würde ich glaube, männlich-gelesene Personen weniger wissen, was es überhaupt gibt. Oder was sie würde interessieren, auf was sie Lust hätten. Und ich glaube, mein weiblich-gelesene Umfeld hat viel schneller eine Ahnung davon, einmal, ich möchte vielleicht einen Vibrator oder einen Dildo oder ich möchte ein Ei ausprobieren oder irgendetwas so, was sie halt schon mal gesehen haben, wo ihnen vielleicht sogar eine Werbung ist vorgespielt wurde oder ist dann auch, siehst du überhaupt die Inhalte, wird das überhaupt vorgeschlagen oder eben nicht? Das ist auch noch spannend. Ich weiß nicht, wie fest seht ihr das in euren Käufen oder in eurer Kundschaft? Wie viele sind dort überhaupt männlich gelesene, die ihr jetzt findet, auch mal, das ist vielleicht sogar in einer von aussen gesehen hetero Beziehung? Oder merkst du vor allem, dass deine Kundschaft eher queer-feministisch ist?
Also wir tun nicht, also wir erheben so wie keine Daten dieser Art über unsere Kundschaft. Also man muss zum Beispiel auch das Geschlecht bei uns nicht angeben. Mhm. Übrigens ein kleiner Einschub, also das kannst du nachher auch rausschneiden, wenn du willst. Das ist männlich gelesen und weiblich gelesen, finde ich auch einfach aufpassen. Schwieriger Begriff oder nicht passend für das, was wir eigentlich will sagen.
Was meinst du? Oder welcher Begriff?
Also zum Beispiel ist ja ein Transmann,
ist genauso männlich,
wenn er passig ist, ja, ist er auch männlich gelesen.
Und also wahrscheinlich spezifizieren, ja.
Eine ganz andere Geschichte als ein Cis-Mann zum Beispiel. Ja. Eine Cis-Frau kann unter Umständen auch männlich gelesen sein, wenn sie so aussieht, ja.
Genau, das stimmt.
Also es kommt wieder darauf an, was man will sagen, wenn man wie will sagen, zum Beispiel weiblich gelesene Personen sind von Catcalling betroffen.
Ja, genau.
Dann macht das Sinn, weil es geht ja darum, also was werden die Personen gesehen. Aber eine Aussage machen über irgendwie die Geschichte von einer Sexualität von einer Person macht überhaupt keinen Sinn.
Das stimmt.
Wie sie gelesen sind. Aber ja.
Das ist eine super Einschub.
Genau.
Das ist perfekt.
Öffne diese Klammer, um sie gleich wieder zu schließen. Da sind wir stehen geblieben. Also unsere Workshops, die richten sich ja dann auch je nachdem an eine bestimmte Zielgruppe. Genau. Also nicht alle, aber ja. Ich würde sagen, vom Kontakt, den wir mit unserer Kundschaft haben, also wir machen ja auch viele Events, Ständverkäufe und so, oder es kommen Fragen rein per E-Mail und so, würde ich sagen, dass das grösste Segment von unserer Kundschaft queere Frauen sind. Und dann würde ich sagen, auch einige nicht-binäre Personen, queere Männer und... Ja, ich würde sagen, dass vermutlich heterosexuelle Cis-Männer vielleicht das kleinste Segment von unserer Kundschaft sind. Und unsere Ausrichtung ist ja, dass wir ein Sexjob für alle sind. Es ist aber auch unbestritten, dass wir einen Fokus auf weibliche und queere Sexualitäten haben. Einfach aus dem Grund, weil die so lange unterdrückt worden sind.
Ja.
Und die brauchen jetzt mal etwas. Und genau die sozusagen herkömmlichen Sexjobs, die es ja gibt, von denen wir uns ja auch abgrenzen wollen, finde ich einfach, ja, die sind halt wahnsinnig heteronormativ. Und wenn man mega heteronormativ ist, ist man ja schon bedient, dann kann man ja wie dort einkaufen. Genau.
Was erwartet mich denn, wenn ich an einen Workshop von euch komme?
Das kommt darauf an, an welchen Workshop von uns du kommst. Ja, wir haben ganz verschiedene. In der Ausschreibung, finde ich, steht ja relativ genau, was einem erwartet. Und sonst, wenn man eine Frage hat, kann man die immer schreiben. Aber genau, es gibt bei uns Workshops, wo zum Beispiel Nacktheit kann vorkommen oder wo Berührungen mit anderen Teilnehmenden kann vorkommen. So Sachen sind immer klar geschrieben, also dass man nicht irgendwie muss befürchten, dass dann plötzlich sich alle ausziehen und man hat nicht mehr gerechnet oder so. Aber zum Beispiel haben wir den Love Your Vulva Workshop, wo es um die Vulva geht. Der ist für Menschen, die das Wort Vulva ganz oder teilweise zutreffend finden für ihr Genital. Alle, die dafür kommen, dass sich mit dem Begriff Vulva identifizieren können. Und der hat verschiedene Teile und ein Teil ist das Vulva-Watching, wo man eine Runde seine eigene Vulva anschaut mit einem Spiegel und dann in der zweiten Runde kann man wie mit anderen Leuten gegenseitig die Vulva anschauen. Das ist auch dann, kann man sich natürlich nochmal dagegen entscheiden und findet, das würde ich jetzt nicht machen. Genau, das wäre, würde zum Beispiel zumindest teilweise in Nacktheit vom Körper oder von der Vulva stattfinden. Genau, also so, es gibt wie, also wir haben ganz verschiedene Workshops, die mehr oder weniger, soll ich mal sagen, explizit sind. Also es gibt auch Workshops wie zum Beispiel, jetzt haben wir so einen Einführungsworkshop über nicht monogame Beziehungsformen. Das ist ein reiner Gesprächsworkshop, also da tut man nicht irgendwie praktische Übungen machen. Genau, also das ist sehr unterschiedlich. Dann haben wir zum Beispiel den Hungry Pussy Workshop, wo man zusammen mit Zwischenwelten anbietet, wo man auch einen Teil mit Körperübungen hat, also wo man an dem eigenen Körper oder mit der eigenen Vulva schafft, aber nicht mit anderen in Kontakt geht. Dann haben wir bei so Konsens-Workshops gibt's meistens Übungen, die Berührungen mit anderen Leuten beinhalten, aber eben nicht irgendwie auszogen sind oder es sind keine sexuelle oder erotische Berührungen, aber einfach anhand von Berührungen man so Konsensfragen übt, sozusagen. Ja, genau. Und was ich allgemein kann sagen über unsere Workshops, eben sie drehen sich allgemein um Themen von Sexualität, Beziehungen, Körper. Teilweise sind die für alle offen, teilweise gibt es bestimmte Zielgruppen. Eben zum Beispiel Menschen, die sich mit dem Wort Vulva identifizieren oder nur für Transmenschen. Ja, je nachdem. Und dass wir einfach alle Workshops aus einer sehr queer-feministischen und sexpositiven Perspektive durchführen.
Empfiehlst du manchmal auch, dass man vielleicht nicht alleine kommt, jetzt zum Beispiel an einem Konsens-Workshop? Ist es manchmal schon ratsam, zu zweit zu gehen, wenn man sich vielleicht noch nicht so wohl fühlt mit dem Thema oder wenn man etwas erlebt hat?
Grundsätzlich würde ich das nicht empfehlen. Oder wir haben jetzt nicht Workshops, wo man sich wie zu zweit anmelden muss. Also ich meine, das gibt es je nachdem auch. Wir haben das aber, glaube ich, noch nie angeboten. Aber manchmal gibt es auch Massage-Workshops oder sowas, wie so heisst, man kommt von Anfang an zu zweit mit dieser Person, die man zusammen macht. Also ich würde sagen, eigentlich alle unsere Workshops sind offen dafür, dass wir alleine kommen oder auch in einer Gruppe mit Friends, mit einer Beziehungsperson, wie man will. Wenn Leute Fragen haben oder Unsicherheiten und uns schreiben, genau, ja, dann kommt man einfach in den Dialog und kann sagen, also manchmal fragen auch die Leute, dürfen wir zu zweit kommen oder so. So ja, eh. Also dürfen wir. Und ich glaube, je nach Situation, ja, kann das für einen passender sein, so etwas alleine oder zu zweit oder in einer Gruppe zu machen. Ja, ich glaube, das lässt sich nicht allgemein beantworten.
Wie sind denn eure Toy-Partys?
Unsere Toy-Partys, genau. Das ist ein Format, wo man privat uns kann buchen kann, wo wir dann zu jemandem heimkommen und wo eigentlich die Sextoys im Mittelpunkt stehen, wo wir eine Auswahl mitbringen. Das, also es gibt dann wie vorher auch noch ein Vorgespräch, was einem besonders interessiert. Man kann auch Schwerpunkte setzen oder was auch immer. Ich kann sagen, nur Sachen für Vulva oder uns interessiert besonders Anal oder Einführung in BDSM oder was auch immer. Und dann bringen wir entsprechende Auswahl mit. Und dann gibt es kleine Erklärungen und Demonstrationen von uns zu verschiedenen Toys, wie kann man die anwenden. Und man kann alles anschauen und in die Hand nehmen und anstellen. Und es gibt auch noch sonst so verschiedene, also ja, es ist so gestaltet mit einer so ein paar Minispiele, ja, so ein bisschen quizmässig und so. Also es hat auch noch, enthält einfach noch so verschiedene Spiele, die auch Spass machen oder lustig sind und einem anregen, so, sich auch Anregungen mitgeben für die eigene Sexualität oder Sachen mal noch aus einer anderen Perspektive anzuschauen oder sich Sachen mal zu fragen oder so. Und das wird auch oft gebucht für so Geburtstage oder auch schon für Polterabend. Polterabend, oder? Das ist ein geschlechtsneutraler Ausdruck für den Abend, so bevor Menschen heiraten.
Genau. Wie politisch sind Sextoys für dich?
Ja, für mich sind sie natürlich sehr politisch. Also ich finde ja eh allgemein, es ist alles politisch. Also es gibt nicht nur einfach die Politik im Bundeshaus oder so und das restliche Leben, sondern für mich ist wirklich jedes Detail vom menschlichen Zusammenleben ist politisch. Und ich finde Sex allgemein ist etwas sehr Politisches. Oder halt einfach eben, wer hat mit wem, wann, wie, unter welchen Umständen Sex. Also das ist meiner Ansicht nach auch einer der Grundpfeiler oder was auch immer vom Patriarchat, also wo eigentlich die ganze patriarchale Gesellschaft darauf aufbaut, auf der, wie soll man denn sagen, ja, der Vorgabe von diesen cis-hetero-monogamen Langzeitbeziehungen in diesen Zweierkonstellationen, wo dann auch die Reproduktion und die reproduktive Arbeit und Care-Arbeit und so weiter stattfindet und die Kontrolle von der Sexualität. Ja, also das ist etwas, ja, wie so ein bisschen das Rückgrat von unserer Gesellschaft oder eins davon. Und darum glaube ich auch, dass jede Auseinandersetzung mit Sexualität, die eben genau wo außerhalb von dem stattfindet, sehr etwas Politisches ist und sehr auch damit verknüpft ist. Wie können Menschen zusammenleben? Wie können Menschen solidarisch sein miteinander? Eben Care-Arbeit leisten, füreinander Care-Arbeit leisten, miteinander, für Kinder zum Beispiel. Und ich glaube, da brauchen wir sowieso, also da brauchen wir, finde ich, mega dringend neue Lösungen, weil also die Kleinfamilie ist wirklich, es ist nicht eine gute Idee. Sind wir ehrlich? Und also ich tue jetzt nicht zu fest abschweifen, genau. Aber ich glaube, dass jede Auseinandersetzung mit einer Sexualität, die aus diesem sehr engmaschigen Ding rauskommt, ob das eine gleichgeschlechtliche Sexualität ist oder eben eine nicht monogame, polyamoröse, offene Beziehung, was auch immer Sexualität ist, oder ob das eben zum Beispiel das Erkunden von der eigenen Lust mit Sextoys ist, all das dunkelt mich so ganz kleine politische Akte. Ja, und vielleicht ist einmal masturbieren mit dem Vibrator erscheint einem nicht als ein grosser, wahnsinniger politischer Akt, wenn man das so isoliert betrachtet. Aber ich glaube einfach, es ist ein kleiner Schritt auf dem Weg, sich mehr damit auseinanderzusetzen, ja, was will ich überhaupt für Sexualität? Und an das angebunden, was will ich überhaupt für Beziehungen, was will ich für Wohnformen, was will ich für etc. etc. Und darum glaube ich, Sex Toys spielen da sehr wohl ihre Rolle. Und dass ich vorher gesagt habe, dass das ganze Narrativ, wenn Sex Toys so wie geschämt werden oder schlecht dargestellt werden, das ist ja auch kein Zufall, woher das Narrativ zum Beispiel kommt.
Mhm. Wieso sollte das überhaupt ein Thema sein, das nicht angesprochen kann werden? Oder, also es ist, glaube ich, viel auch hat das blöde Tabu, das überall noch ist und wie das Totschweigen von Sexualität und von, ja, du hast auch gesagt, etwas wollen, wo nicht nur zwischen zwei Personen gefunden werden kann, sondern halt auch etwas, ein Hilfsmittel oder etwas, das einfach Spass machen kann. Es ist ja ein Toy, es ist ja nicht ein Werkzeug, sondern es ist ja etwas, das ihm bereichern sollte. Was ist etwas, wo du findest, wird viele über Sextoys oder die Industrie von Sextoys erstaunen?
Hey, über die Industrie oder die Branche, sie ist vielleicht ein bisschen weniger sexy, als man so könnte denken. Sie ist einfach auch nur eine Branche, die im Kapitalismus existiert und die ganz oft nach den gleichen Regeln spielt wie auch andere Branchen oder so. Ja, oder eben, ich gehe regelmässig an so Messen, wo man halt irgendwie Neuheiten kann anschauen kann und so weiter. Und ja, also wenn man wie würde in diese Messe reinlaufen und man würde halt wie nicht schauen, was auf diesem Messetisch ist und nur die Leute sehen, also du wärst wie so, ja, du bist vielleicht auch einfach irgendwie an einer Messe für, ich weiss doch auch nicht, Versicherungen oder so. Also es ist ein bisschen weniger prickelnd, als man sich vielleicht von Anfang an vorgestellt hat. Es sind einfach auch so Business-Leute, die ein bisschen Business machen.
Also würdest du sagen, da seid auch so ein bisschen ein Bundesküken in dem...
Ja, das sind wir so definitiv. Ja, wir sind aber auch vernetzt mit den anderen queer-feministischen Sexjobs aus Deutschland vor allem. Und das ist dann auch immer schön an diesen Messen oder so, wenn man dann die so trifft. Genau. Aber wir sind eben aus der ganzen Branche, sind die Shops oder Brands, die irgendwie eine queer-feministische Einstellung haben, mega ein kleiner Teil. Und ein grosser Teil von der Branche ist heteronormativ hoch 1000.
Was wäre für mich, wenn ich jetzt noch keine Ahnung habe von Sextoys, was ist mein erster Anhaltspunkt? Welche Fragen könnte ich mir als erstes stellen? Also?
Zuerst könntest du dich fragen, was interessiert dich? Wo würdest du das gerne anwenden? Genau, sehr viele Sextoys werden direkt an der Genitalien angewendet. Das ist aber auch nicht unbedingt zwangsläufig. Aber dann kann man sich die Frage stellen, möchte ich gerne etwas, das ich am äußeren Teil der Klitoris anwenden kann? Oder möchte ich etwas, das ich vaginal einführen kann? Oder möchte ich etwas, das ich anal einführen kann? Möchte ich etwas, das ich am Penis anwenden kann? Das ich an der Hoden anwenden kann? Dann kann man sich auch fragen, ist es eher etwas, das ich alleine möchte benutzen? Oder möchte ich es gerne mit anderen Leuten zusammen benutzen? Möchte ich, dass jemand an mir benutzt? Oder solche Fragen. Dann kann man sich fragen, wenn es jetzt zum Beispiel etwas Einführbares geht, ist es sicher gut, sich zu fragen, was für eine Grösse kommt so für mich in Frage? Eben, je nachdem hat man ja schon Erfahrungen, dass man sich schon zum Beispiel Finger oder Penisse oder andere Sextoys, die man schon hat, wie auch immer, eingeführt hat. Genau, mit dem kann man dann vielleicht so ein bisschen vergleichen, was einem interessieren würde. Dann kann man sich überlegen, was für Materialien habe ich gerne. Also es gibt zum Beispiel weiche Materialien wie Silikon. Also beim Silikon gibt es auch verschiedene solche, die du wirklich so zusammenknautschen kannst, bis solche, die eher so ein bisschen fest sind. Dann gibt es harte Materialien wie zum Beispiel Metall oder Glas. Was ich das Gefühl habe, viele Leute vor allem am Anfang ein bisschen abschreckt. Also dabei kann ich es wirklich sehr empfehlen. Vor allem mit Gleitmitteln gleiten die sehr gut. Also haben wir dann auch weniger Widerstand zum Beispiel als Silikon. Und können dafür sehr punktgenau auch arbeiten. Genau, aber ja, was für Materialien das ich anspreche, da kann man sich überlegen, wenn man sich für etwas interessiert, das vibriert, dann kann man sich so überlegen, eher stark oder schwach, oder eben gut ist auch, wenn man schon mal etwas hat und dann kann man so davon ausgehen, so, ah, das ist mir ein bisschen zu schwach. Also dann hat man wie so einen Anhaltspunkt und so. Und dann kann man sich noch weitere Fragen stellen, wie so zum Beispiel die Ästhetik. Finde ich auch nicht zu unterschätzen, also das ist auch natürlich mega individuell, aber mir persönlich macht etwas viel mehr Freude, wo ich auch so ästhetisch einfach ein schönes Objekt finden. Und das sieht man auch in der Auswahl bei uns im Shop, wo ja hauptsächlich ich kuratiere, was ein bisschen mein Geschmack ist. Aber ja, wir haben auch durchaus ein bisschen verschiedene Sachen, also auch so Sachen, die mehr so ein bisschen edel oder minimalistisch design sind, bis so Sachen, die mega verspielt sind und halt immer aussehen wie ein kleines Einhorn oder so. Was ich auch noch einen wichtigen Tipp finde, so vielleicht für das erste Sextoy oder so, ich würde etwas günstigeres kaufen, weil eben, ich glaube, gerade am Anfang es kann wie auch einfach sein, dass es einem dann nicht gefällt oder so. Und dann ist es wie so besser, man hat 50 Stutz ausgegeben als irgendwie 250. Und dann kann man wie von dort aus dann weiter schauen. Eben, mega oft finde ich auch so, man muss wie neu mit mal so ein bisschen anfangen. Und dann, was ich auch noch einen guten Tipp finde, wenn man es dann schon hat und vielleicht am Anfang nicht so warm wird, ich finde, es ist auch mega sinnvoll, Sextoys so ein bisschen mehrere Chancen zu geben. Manchmal muss man sich auch einfach ein bisschen aneinander gewöhnen. Man kann es auch mal wieder weglegen für ein paar Monate oder Wochen. Aber ich habe das Gefühl, es kommt durchaus noch ab und zu vor, dass die Leute so bei der ersten Nutzung wie so ein bisschen eine Enttäuschung haben. Und gebt euch Zeit. Probiert es einfach nochmal oder in einem anderen Setting. Ja, wenn es etwas ist, was ihr das zweite benutzen wollt, finde ich auch, es kann ein guter Tipp sein, dass man es zuerst mal allein benutzt und es alleine kennenlernt, bevor man dann es mit einer Beziehungsperson benutzt. Ja, das sind manchmal auch ein bisschen Erwartungen rum oder so. Ja, genau.
Aber was findest du, wird viel zu wenig geredet?
Ja, ich finde es mega schwierig. Also ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele Themen im Bereich Sexualität, die ich finde, müssen wir noch in einen viel intensiveren und irgendwie öffentlicheren oder ehrlicheren Dialog auch kommen. Hey, ich finde einerseits, also finde ich eh, wie alle queeren Themen brauchen wie noch viel mehr Raum und viel mehr Aufmerksamkeit und auch in der Aufklärung von jüngeren Menschen und so. Und dann andererseits finde ich wirklich auch die Sexualität von heterosexuelle Cis-Männer, dass es dort meiner Ansicht nach ultra viel Gesprächsbedarf oder Handlungsbedarf gibt. Wie auch diese Sexualität einfach wie kann wegkommen von einem sehr eingeschränkten Narrativ. Selbstliebe steht wie auch ein gutes Thema. Also ich habe oftmals das Gefühl, dass gerade heterosexuelle Cis-Männer Intimität oder die häufigste oder manchmal vielleicht sogar einzigste oder grösste oder wichtigste Art von Intimität in ihrem Leben ist Sexualität. Also mit jemand anderem, mit Frauen, wie auch immer. Und ich glaube, dort gibt es einfach im Bereich Männlichkeit wie auch noch mega viel. Also ich habe das Gefühl, das wird ganz viele sexuelle Probleme oder auch Fragen von sexualisierter Gewalt oder so, glaube ich, könnte man mega fest anpacken, indem man das Thema Männlichkeit und Zulassen von Intimität als eine Person, die sich als männlich identifiziert. Ich habe das Gefühl, da gibt es wie mega vieles, was wir so als Gesellschaft könnten etwas dazu machen. Dann, was ich auch noch recht ein grosses Thema finde, ist halt so das Ideal von, dass man irgendwie wie möglichst viel Sex haben und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen erstaunend, aber ich habe so das Gefühl, ich sage auch wirklich auch immer wieder etwas dazu. Also erstaunend für eine Person, die quasi im Bereich Sexualität oder einen Sexshop hat, sexpositive Partys geht und so. Aber es gehört für mich zu so einer sexpositiven Einstellung einfach absolut dazu, dass es auch Asexualität gibt oder dass es muss auch nicht Asexualität sein, dass es auch dass sexuelle Lust sehr individuell ist und phasenweise kann auftreten und dass es nicht einfach je mehr Sex, desto besser ist oder je längerer Sex oder schnellere oder heftiger, weiß ich was, oder je mehr Orgasmen, Orgasmusfokus, das ist auch etwas, was ich finde, könnte man noch viel mehr so davon wegkommen. Ja.
Also allgemein habe ich das Gefühl, ist, Sexpositivität wird immer so mit möglichst viel Sex haben verbunden. Dabei geht es ja mehr darum, dass alle ihre Sexualität so ausleben können, wie sie es wollen. Und auch, dass sie herausfinden, was für eine Sexualität dass sie am liebsten möchten leben. Und ja, also echt Freiheit haben, sich so auszuleben, wie sie möchten. Und ja, ich glaube, das wird auch ein bisschen vertauscht. Oder ich auch so ein bisschen nicht mitdenke, dass das ja das eine implizit nicht das andere.
Ja, voll.
Ja, dann sind wir schon fertig.
Gut, vielen Dank.
Merci dir.
Mit dem kommen wir schon zum Ende dieser Folge. Falls ihr noch mehr zu Untamed Love wissen wollt, euch ein neues Toy gönnen oder für einen Workshop anmelden, dann schaut in den Shownotes nach. Dort habe ich euch die Seiten, wie auch alle Quellen, die ich gebraucht habe, verlinkt. Merci Jessica für das Gespräch und merci euch für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal.